Das, was Vance gesagt hat, das kann man kaum kritisieren. Aber dass er es gesagt hat, das ist ja der entscheidende Punkt. Normalerweise würde man das sozusagen hinter verschlossenen Türen tun. Er hat das aber offen gemacht. Es kommt hinzu, dass wir eigentlich auch keine Berechtigung haben, den amerikanischen Vorstoß im Hinblick auf einen Frieden mit der Ukraine zu kritisieren. Wir haben seit Jahren eine falsche Politik betrieben. Also wir haben hier unsere Schularbeit nicht gemacht, die Europäer.
Was haben Sie in den letzten 3 Jahren über die Politiker gelernt? Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und mir zugeschaltet ist nun mit großer Freude ein bekanntes Gesicht, General AD Harald Kujat. Er war Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht gleich erste Frage. Besonders zu reden gab am Wochenende diese Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance. Die einen waren begeistert, die anderen waren gar nicht begeistert. Wie erging es Ihnen, als Sie diese Rede gehört haben? Was waren da Ihre Gefühle?
Naja, es war schon so, dass er ziemlich massive Kritik an den Europäern geübt hat, an der Meinungsfreiheit. Naja, gut, das weiß ich ja selbst, wie es darum bestellt ist. Aber eben auch, das ist so empfunden worden, als hätte er versucht, in den deutschen Wahlkampf einzugreifen, indem er die AfD besonders hervorgehoben hat, dass er die Brandmauer kritisiert hat und schließlich auch, dass er sich dann noch mit Alice Weidel hinterher zu einem Privatissimum getroffen hat. Aber man muss eben auch dazu sagen, das ist nicht ein Ausrutscher gewesen. Das, glaube ich, sollten sich die Europäer sehr gut überlegen, sondern es war tatsächlich das, was ihnen wahrscheinlich Präsident Trump auch gesagt hätte. Denn der hat hinterher diese Rede als brillant bezeichnet. Das heißt also, hier besteht völlige Übereinstimmung zwischen dem amerikanischen Präsidenten und seinem Vize. Und das bedeutet, dass es doch einen großen Unterschied in der Frage gibt, wie sieht unsere gemeinsame Wertordnung aus? Ist es wirklich noch eine gemeinsame Wertordnung? Oder haben wir uns, wie die Amerikaner eben das sehen, von dieser gemeinsamen Plattform entfernt? Und zwar in Sachen Meinungsfreiheit und in Sachen auch freie Wahlen und ähnlichem mehr. Also das ist schon die Andeutung einer Krise, die zwischen Europa und den Vereinigten Staaten entstehen wird. Ich will nicht sagen ein Bruch, aber es ist sicherlich eine Krise. Und wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir die Allianz, die ja immer zwischen uns und den Amerikanern bestand, auch als Alliierte eben in der NATO, dass wir die erhalten und festigen für die Zukunft.
Ist das jetzt ein Graben, der sich da jetzt innerhalb der NATO auftut? Auf der einen Seite die Europäer, auf der anderen Seite die USA? Oder ist es vielleicht einfach auch eine Rückbesinnung, ein Wachrüttler auf die Grundprinzipien der NATO, die da sind, demokratische Prinzipien, dass man Wahlen akzeptiert, dass man miteinander spricht, die eigentliche Rückbesinnung auf die westlichen Werte sozusagen.
Ja, das gilt in erster Linie im Verhältnis der Vereinigten Staaten zu Europa. Aber Sie haben recht, es gibt auch, sind auch Spannungen aufgebrochen. Sie bestanden ja schon latent vorher und sind an diesem Wochenende aufgebrochen. Und zwar in der Frage, wie gehen wir mit dem Ukraine-Krieg um? Das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage auch für die Zukunft des europäischen Kontinents. Und da sieht man eben, dass hier zwei völlig unterschiedliche Strategien aufeinandergestoßen sind. Einmal die europäische Strategie oder die Strategie der europäischen NATO-Staaten, muss man besser sagen, die Ukraine immer weiter zu unterstützen, auch Auch und obwohl sich die Situation, die militärische Lage der Ukraine von Tag zu Tag verschlechtert hat und eben das Risiko einer militärischen Niederlage immer näher rückt. Auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten, die eine Friedensstrategie entwickelt haben, einen Plan für einen Waffenstillstand mit folgenden Friedensverhandlungen, um diesen Krieg, wie Trump es ja mehrfach gesagt hat, zu beenden, um das Töten zu beenden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Strategien. Und man muss eben auch immer wieder betonen, die Europäer fühlen sich jetzt natürlich sozusagen zur Seite geschoben in den ja unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen. Aber die Europäer haben eben auch 3 Jahre keinen einzigen Vorstoß unternommen, um diesen Krieg zu beenden. Sie haben über keine Strategie verfügt, um diesen Krieg zu beenden. Was wir gehört haben, waren ja eigentlich Floskeln, nicht? Wir werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist. Die Ukraine muss gewinnen, oder wird gewinnen, weil sie gewinnen muss und ähnliche Floskeln, die mit der Realität ja gar nichts zu tun haben. So, und jetzt stehen wir vor der Frage, was machen denn die Europäer eigentlich, wenn diese Verhandlungen stattfinden, zumal ja, soweit es jedenfalls bekannt ist, der amerikanische Friedensplan vorsieht, dass die Europäer auch die Verantwortung für das Einhalten des Waffenstillstandes übernehmen, also in dieser demilitarisierten Zone. Und zweitens vor allen Dingen, dass die Europäer den Wiederaufbau der Ukraine in diesem Krieg finanzieren. Also da gibt es noch einiges dazu zu sagen. Wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen.
Ja, ich wollte da gerade einhaken. Die Ereignisse überschlagen sich ja nahezu. Wir haben das Telefonat zwischen Trump und Putin. Die Delegationen sollen sich, glaube ich, schon auch getroffen haben. Ist ein Ende dieser Tragödie in Sichtweite aus Ihrer, so wie Sie das beurteilen, oder freuen wir uns vielleicht schon ein bisschen zu früh?
Naja, es bleibt immer ein Restrisiko. Das darf man nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite war das Telefongespräch, das Trump und Putin geführt haben am 12. Mitte der letzten Woche, aus Trumps Sicht ein hoch erfolgreiches Telefonat. Und er hat ja auch gesagt, damit beginnt sozusagen der Friedensprozess. Es ist sogar vereinbart worden, dass sich amerikanische und russische Delegationen treffen, wahrscheinlich noch diese Woche. Und es ist auch vereinbart worden, das geht weit darüber hinaus, dass man wechselseitige Besuche vornehmen will. Also Putin nach Washington kommt und Trump nach Moskau fährt. Aber ein ganz entscheidender Punkt, und das ist eben auch sozusagen ein Ausrufungszeichen gegenüber den Europäern, ist, die Europäer haben über 3 Jahre lang versucht, Putin diplomatisch zu isolieren. Das ist mit diesem Telefongespräch beendet worden. Das heißt, es ist im Grunde genommen auch ein Stoß gegen die Europäer in dieser ganz entscheidenden Frage. Im Übrigen, ich frage ich mich, wenn diese Politik fortgesetzt werden soll, mich mit Putin zu reden, wie wollen dann die Europäer in irgendeiner Form an den Verhandlungen teilnehmen? Also hier gibt es noch vieles, was ungeklärt ist. Vielleicht kommt ja heute bei dem Treffen in Paris etwas Klarheit in die Position der Europäer. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass sie sich besinnen und dass sie versuchen, den Schulterschluss mit der amerikanischen Regierung herzustellen und so diesen Krieg gemeinsam zu beenden.
Sie haben vorhin den Friedensplan von Donald Trump angesprochen, der noch nicht vorliegt. Was wissen Sie darüber? Gibt es da schon erste Details, die Sie da quasi erfahren haben?
Naja, es ist einiges durchgesickert. Der amerikanische Vizepräsident hatte schon vor einiger Zeit etwas dazu gesagt. Der Sonderbeauftragte, der ehemalige General Keith Kellogg, hat einiges dazu gesagt. Und natürlich ist im Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz auch einiges bestätigt worden. Und man kann also ein paar Eckpunkte, glaube ich, festmachen. Und die entscheidenden Eckpunkte sind eben, die Ukraine wird nicht NATO-Mitgliedstaat, sie wird ein neutraler Staat, ein souveräner neutraler Staat, oder bleibt ein souveräner Staat. Sie muss allerdings auf die Gebiete, die von Russland in den letzten Monaten erobert wurden, verzichten. Das heißt, so wie ich das verstehe, jedenfalls nicht völkerrechtlich diesen Verzicht erklären, aber nicht versuchen, diese Gebiete militärisch zurückzuerobern oder diplomatisch zurückzugewinnen. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Eckpunkte. Dann kommt hinzu, dass relativ schnell dann ein Waffenstillstand, wenn die Verhandlungen positiv verlaufen, ein Waffenstillstand vereinbart wird. Und dieser Waffenstillstand dann sozusagen in eine demilitarisierte Zone entlang dem bisherigen Frontverlauf bildet. Und diese Zone soll dann durch ein Kontingent, militärisches Kontingent gesichert werden. Aus amerikanischer Sicht, das ist eindeutig auch mehrfach gesagt worden, werden daran keine amerikanischen Soldaten teilnehmen. Das sollen überwiegend die Europäer tun. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Amerikaner Zweifel haben, ob die Europäer dazu in der Lage sind. Denn das ist eine Front von 1300 Kilometern, das ist ein Riesenaufwand, der da zu leisten ist. Und aus ukrainischer Sicht reicht es nicht aus, wenn das hat Zelensky mehrfach auch am Wochenende betont, die Amerikaner müssen mit eigenen Truppen dabei sein. Hier gibt es also unterschiedliche Positionen. Aus meiner Sicht muss man sagen, es werden ja nicht NATO-Truppen dort stationiert werden, also Truppen, die unter NATO-Kommando stehen. Aber wenn es die Europäer machen, sind es Truppen von NATO-Mitgliedstaaten. Und das ist eine Besonderheit, das muss man sich wirklich immer sehr gut überlegen. Ich sehe das kritisch, weil immer in solchen Situationen das Risiko besteht, dass aufgrund eines technischen oder eines menschlichen Versagens dann eine Eskalation entsteht, die politisch nicht mehr eingefangen, nicht mehr kontrolliert werden kann. Und dann haben wir einen Krieg zwischen NATO-Mitgliedstaaten und Russland. Es besteht auch das Risiko, dass die eine oder andere Seite einen solchen Zwischenfall initiiert, bewusst initiiert. Also das kann man nicht ausschließen. Deshalb sehe ich das doch sehr, sehr kritisch. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Man könnte beispielsweise eine UN-Friedenstruppe dort einsetzen. Das ist zwar keine hundertprozentig effektive Lösung, weil die Vereinten Nationen über keine Kommandostruktur verfügen. Die politische Aufsicht sozusagen muss gewährleistet sein. Aber es ist immer noch besser, als wenn aus dieser Situation heraus dann die Lage sich wieder verschärft, es wieder zu einem Krieg kommt. Also das muss man sich wirklich sehr, sehr sorgfältig überlegen. Es kommt letzter Punkt dazu. Im Übrigen müssen beide Kriegsparteien in den Verhandlungen akzeptieren, welche Staaten an dieser Friedenstruppe beteiligt sind. Deshalb sind auch alle Wortmeldungen, die wir jetzt gehört haben in den letzten Wochen, wir wollen auf jeden Fall dabei sein, wir werden dabei sein, die sind sehr voreilig. Und ich habe Zweifel, ob Russland es akzeptieren wird, wenn Truppen von NATO-Staaten diese Aufgabe übernehmen. Also das ist alles noch offen, aber es sind eine Reihe von offenen Fragen. Ich will nur noch eine weitere erwähnen. Russland hat ja am 30. September 2022 die vier Oblaste, die vier Regionen in den ehemaligen Verwaltungsgrenzen annektiert. Die russischen Streitkräfte haben aber diese Regionen noch nicht vollständig erobert. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz, wenn der bisherige Frontverlauf dann sozusagen die Demarkationslinie zwischen beiden Staaten ist, dann sind immer noch Gebiete außerhalb dessen, was die russischen Streitkräfte besetzt haben. Was wird also zu lösen sein? Entweder verzichten die Russen auf diese Gebiete oder Die Ukrainer müssen sich aus diesen Gebieten zurückziehen und dann wird der Verlauf eben dieser Demarkationslinie ein anderer sein. Auch das halte ich für ein großes Problem. Und schließlich, wenn wir die russische Position betrachten, die Russen haben immer gesagt, es müssen die Ursachen des Krieges beseitigt werden. Das ist entscheidend, damit kein neuer Krieg entsteht. Und eine der wichtigsten Ursachen wäre natürlich die Aussicht der Ukraine, NATO-Mitgliedstaat zu werden, wodurch praktisch die NATO bis an die Westgrenze Russlands rücken würde. Übrigens hat Trump schon mehrfach gesagt, dass er die russische Position sehr gut versteht, dass sie eben keine NATO-Truppen vor ihrer Haustür haben wollen. Also das wird sich entwickeln. Wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, wie das große politische Ziel Trumps in dieser Situation ist. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig.
Das wollte ich gerade ansprechen. Und zwar, was mir auffällt, Trump hat ja in seinen ersten Amtstagen, ersten Amtswochen jetzt relativ erratisch fast schon agiert. Auch zum Teil ein bisschen widersprüchlich. Ich erinnere an dieses Vorgehen des Verteidigungsministers, der da gesagt hat, ja, Europa wird denn da gar nicht dabei sein bei diesen Verhandlungen. Trump sagt dann im gleichen Atemzug, ja, er wusste gar nichts von diesem Vortreffen seines Ministers. Sehen Sie einen konkreten, kohärenten Plan von Donald Trump im Weißen Haus oder ist das alles so ein bisschen improvisiert?
Nein, ich sehe tatsächlich einen weitreichenden Plan für Europa, den Trump auch andeutungsweise schon immer wieder erklärt hat. Da muss ich kurz etwas ausholen. Russland verfolgt seit Mitte der 90er Jahre das Ziel einer Pufferzone zwischen Russland und der NATO, eine Art Cordon sanitaire. Das würde natürlich mit einer Mitgliedschaft der Ukraine nicht der Fall sein. Das heißt, auch die Nichtmitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist sozusagen ein Schlüssel zu dem, was Russland verfolgt. Und ich habe den Eindruck, dass Trump bereit ist, das zu akzeptieren. Und das hängt damit zusammen, dass er eben sagt, Russland ist auch eine Weltmacht wie wir. Und das Risiko, dass es dann tatsächlich zu einem Konflikt käme zwischen Russland und der NATO, würde ja bedeuten, es ist auch ein Konflikt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, auch mit dem Risiko einer nuklearen Eskalation. Also er steht offenbar diesem Gedanken eines Cordon sanitaire sehr positiv gegenüber. Das hängt zusammen mit seinem weiter gefassten Ziel ich muss mir den Begriff sagen, der eine sich aus Europa zurückzuziehen, eines Disengagement, so, mir fehlte der Begriff, eines Disengagement aus Europa, was bedeuten würde, dass auch beispielsweise die Kampftruppen, die Vereinigten Staaten im Zuge des Ukraine-Krieges zusätzlich nach Europa verlegt haben, abgezogen würden. Also, Sie können das auch daran sehen, dass immer wieder gesagt wird, ihr müsst in der Lage sein, ihr Europäer euch selbst zu verteidigen, ihr müsst mehr tun, ihr müsst den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen. Das insgesamt, und das ist die nächsthöhere Stufe, habe ich den Eindruck, dass Trump in Hemisphären denkt. Und zwar ist ein Indiz dafür auch sein Verlangen oder sein Griff, würde ich einmal sagen, nach Grönland, sein Griff nach Kanada. Das ist ein Aspekt, der damit zusammenhängt, dass die Rivalität der großen Mächte, also Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten, immer stärkere Ausmaße annimmt und insbesondere von China und Russland, eine Multilateralisierung der Weltordnung forciert wird. Der eigentliche Herausforderer der Vereinigten Staaten ist eben China. Gerade der Ukraine-Krieg hat ja gezeigt, dass Russland nicht in der Lage ist, die Vereinigten Staaten herauszufordern. Weder wirtschaftlich, noch militärisch, noch politisch. Aber China ist dazu in der Lage. Und das heißt, der Fokus verändert sich. Der Fokus der amerikanischen Politik verlagert sich von Europa in das Südpazifische Meer. Das ist die entscheidende Entwicklung. Und alles andere ist eine Folge dessen. Und wenn das ist übrigens auch etwas, was sich schon unter Biden angedeutet hat, wenn Sie beispielsweise in den amerikanischen Verteidigungshaushalt schauen, dann sehen Sie diese Verlagerung bereits, die läuft bereits seit einiger Zeit und wird von Trump weiter beschleunigt werden. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass Trump versuchen will, mit China einen Modus Vivendi zu finden. Zwar eine wirtschaftliche Konfrontation beiderseits, aber militärisch und politisch, denke ich, wird sich eher das Klima zum Besseren verändern zwischen den Vereinigten Staaten und China. Aber trotzdem sehen wir diese Verlagerung und sehen wir diese Akzentveränderung in der amerikanischen Politik jetzt unter Trump. Und bei Trump läuft eben alles wesentlich schneller. Die Entwicklungen verlaufen wesentlich schneller, als das vorher der Fall war. Er drängt geradezu zu neuen Entwicklungen. Für Europa ist das natürlich eine wirklich, ich würde einmal sagen, eine Herausforderung für die Zukunft, die nur sehr schwer zu bestehen sein werden. Europa muss wirklich sich selbst in die Lage versetzen, muss den Mut aufbringen, wie ich es immer genannt habe, zur Selbstbehauptung, zu einer Politik der Selbstbehauptung zu kommen. Und zwar, alle sprechen von dem militärischen Aspekt dabei. Ich sage aber, es muss das gesamte Spektrum der internationalen Beziehungen umfassen. Also es muss selbstbehauptet in politischer Hinsicht, in wirtschaftlicher, in technologischer, aber auch in militärischer Sicht sein. Und ich will das jetzt nicht zu weit ausdehnen. Das bedeutet am Ende, dass man nicht einfach eine Zahl greifen kann, um wie viel Prozent das Bruttoinlandsprodukt steigen muss, sondern das muss sehr sorgfältig berechnet werden. Denn am Ende sollte ein Gleichgewicht der Kräfte in Europa bestehen. Und dieses Gleichgewicht der Kräfte, das ich zwar als notwendig für den Erhalt des Friedens ansehe, aber nicht als hinreichend. Es muss ergänzt werden durch politische Maßnahmen wie diplomatische Kontakte, wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, vertrauensbildende militärische Maßnahmen und vieles mehr. Ich will das nicht im Einzelnen noch ausführen. Das ist für Europa die eigentliche Herausforderung, die uns für die Zukunft gestellt ist.
Ich komme gleich zu Europa. Mich interessiert allerdings noch, wie Sie diese ersten Amtstage von Trump beurteilen. Sie haben jetzt mehrere Aspekte angesprochen: Kanada, Grönland, Ukraine, China. Sind Sie da positiv eingestellt, was der Mann im Weißen Haus da macht, oder beobachten Sie das mit einem unguten Gefühl?
Naja, das sind im Wesentlichen innenpolitische Maßnahmen. Und das will ich nicht kommentieren. Das innenpolitisch muss natürlich eine Balance gesucht werden und vor allen Dingen auch zwischen dem, was erforderlich ist und dem, was die Situation eher verschärft, die innenpolitische Situation. Denn es muss letzten Endes auch eine Balance zwischen den beiden großen Parteien, also den Republikanern und den Demokraten, hergestellt werden. Aber außenpolitisch ist das ist in der Tat, es ist ja nicht nur das, worüber wir eben gesprochen haben, dazu kommt natürlich auch der Gaza-Konflikt und vieles andere mehr. Es ist schon ein enormes Programm, das die neue amerikanische Administration zu bewältigen hat. Und eigentlich sollte man dann erwarten, dass sie gegenüber Europa versuchen, sozusagen die alten engen Beziehungen zu erhalten und zu fördern. Aber sie gehen hier ihren eigenen Weg, und zwar in der massiven Form, wie das bei Trump üblich ist.
Jetzt sind EU-Politiker sind da ganz außer sich von diesen Plänen Trumps, aber vor allem auch von den ja quasi Nicht-Plänen, dass Europa da keine Rolle spielen soll bei diesen Verhandlungen. Sind da diese hyperventilierenden Äußerungen von Habeck, Scholz, Baerbock und Co. sind die berechtigt, unberechtigt? Leiden diese Politiker an Selbstüberschätzung? Wie nehmen Sie diese Voten aus der EU wahr?
Also zum einen, ich halte sie für nicht berechtigt, das muss man ganz klar sagen, denn das, was Vance gesagt hat, das kann man kaum kritisieren. Aber dass er es gesagt hat, das ist ja der entscheidende Punkt. Normalerweise würde man das sozusagen hinter verschlossenen Türen tun. Er hat das aber offen gemacht, also sehr publikumswirksam diese Kritik formuliert. Und das ist der eigentliche Ärger, würde ich einmal annehmen. Aber es kommt hinzu, dass wir eigentlich auch keine Berechtigung haben, nun den amerikanischen Vorstoß im Hinblick auf einen Frieden mit der Ukraine zu kritisieren. Wir haben seit Jahren eine falsche Politik betrieben. Denn selbst ein Nicht-Stratege konnte im November 2023 erkennen, dass spätestens dort, würde ich mal einmal sagen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und wir haben einfach nicht die Kraft und den Mut gehabt, vielleicht, aber auch vielleicht auch einige nicht die Absicht gehabt, diesen Krieg mit einem eigenen Vorstoß zu beenden. Und das muss man immer wieder sagen. Das ist also, insofern finde ich, haben wir keine Berechtigung, den amerikanischen Präsidenten dafür zu kritisieren, dass er versucht, diesen fürchterlichen Krieg zu beenden, dieses Töten, wie er sagt, zu beenden. Diese Berechtigung haben wir nicht. Ich denke, wir hätten vielleicht vorher auch schon engere Kontakte aufnehmen sollen mit der amerikanischen Regierung, aber auch vielleicht sogar schon bevor Trump ins Amt kam. Denn er hat ja von seinen Plänen kein Geheimnis gemacht. Er hat ja immer wieder seine Absicht betont, Frieden zu schaffen in der Ukraine. Also wir haben hier unsere Schularbeit nicht gemacht, die Europäer. Wir haben nicht das getan, was man eigentlich unter Alliierten normalerweise tut, dass man einen offenen und ehrlichen Dialog führt und dann auch seine Position einbringt, aber dass man auch bereit ist, die Ansichten der anderen Seite mitzutragen, wenn sie logisch, rational und überzeugend sind. Und das ist so in diesem Fall. Außerdem will ich gar nicht völlig ausschließen, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch die Europäer mit eingebunden werden. Also, was wir im Augenblick erleben, ist ja, dass zunächst mal bilateral miteinander gesprochen wird, also die Vereinigten Staaten diese Woche noch mit einer Verhandlungsdelegation mit Russland, aber es ist ja auch schon häufig mit den Ukrainern gesprochen worden. Das heißt also, man muss mit beiden Verhandlungspartnern die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Position austesten. Und das ist das, was im Augenblick geschieht. Dann wird es bilaterale Verhandlungen geben. Und wenn die erfolgreich sind, gibt es einen Waffenstillstand und möglicherweise auch recht bald einen Vertrag. Aber zwischen den beiden, das muss man immer wieder betonen, zwischen Russland und der Ukraine, beide müssen bereit sein, diesen Vertrag zu unterschreiben. Und beide tun das natürlich in dem Bewusstsein, dass zumindest ihre wesentlichen Sicherheitsinteressen gewahrt sind in diesem Vertrag. Dass dann danach möglicherweise es noch zu einem internationalen Treffen kommt, an dem auch die Europäer beteiligt sind. Und bei diesem Treffen wird dann sozusagen noch einmal bestätigt, dass das alles auch im internationalen Interesse ist und dem internationalen Frieden dient und so weiter. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und dann wären auch einige europäische Staaten daran beteiligt.
Austragungsort, so munkelt man, ist glaube ich noch nicht definitiv, ist Saudi-Arabien im Gespräch. Wie überrascht sind Sie, dass beispielsweise auch die neutrale Schweiz überhaupt keine Rolle spielt?
Das weiß ich nicht, wie die interne Lagebeurteilung bei den Vereinigten Staaten ist. Also es gibt unterschiedliche Berichte. Also die erste Begegnung soll in der Tat zwischen der russischen und der amerikanischen Verhandlungsdelegation in Riad stattfinden. Aber es haben sich ja auch, ich höre auch andere Vorschläge für die eigentlichen Verhandlungen. Es kann also durchaus sein, dass zunächst mal die ersten Gespräche dort stattfinden, in Saudi-Arabien, dass aber die eigentlichen Verhandlungen dann an einem anderen Ort stattfinden. Das ist möglich. Vielleicht auch in Saudi-Arabien. Die Amerikaner haben ein großes Interesse daran, die engen Verbindungen zu Saudi-Arabien wiederherzustellen. Wir wissen ja, dass Saudi-Arabien durchaus geliebäugelt hat mit einem Beitritt zur BRICS-Organisation. Also dass eine gewisse Entfernung Saudi-Arabien ist ja ein jahrzehntelanger enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, und wir haben in den letzten Jahren eine Lockerung, sage ich einmal, des Verhältnisses festgestellt. Insofern macht es aus amerikanischer Sicht durchaus Sinn, diese Beziehung wieder aufzuwerten, indem man dort diese Verhandlungen stattfinden lässt. Aber wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass dann die eigentlichen Vertragsverhandlungen woanders stattfinden.
Deutschland ist vollends im Wahlkampffieber, wenn man da die deutschen Reaktionen auf Trump und den Vorstoß, den Friedensplan sich anhört, dann reagieren Scholz oder auch ein Habeck fast schon ja, empört. Scholz sagt, er wolle trotz allem, wolle er da langfristig die Ukraine unterstützen. Habeck geht frontal auf die USA los, indem er sie da an der Seite autokratischer Staaten da sieht. Wie würden Sie diese Reaktion aus Deutschland jetzt an dieser Sicherheitskonferenz beurteilen?
Naja, es ist natürlich alles, was nach außen hin kommuniziert wird gegenüber den Vereinigten Staaten oder den Europäern, wirkt natürlich auch nach innen, das heißt in den Wahlkampf hinein. Und der Ukraine-Krieg und alles, was damit zusammenhängt, das hat natürlich auch Bedeutung in diesem Wahlkampf. Deshalb würde ich das alles nicht so hochhängen. Ich glaube aber, die deutschen Politiker sollten sich vor Augen halten, dass Trump ja geäußert hat, er würde also auf keinen Fall jemanden mit einbeziehen in irgendeiner Form, der für die Fortsetzung dieses Krieges ist, der weiter Waffen liefern will und ähnliches mehr. Man muss also seine Worte auch und seine Handlungen in Europa sehr vorsichtig wägen. Wir sehen auch bei den Diskussionen, die im Augenblick geführt werden, im Hinblick auf den Wahlkampf, dass da auch immer wieder betont wird, wir werden die Ukraine weiter unterstützen und so weiter. Dass wir eine Aufgabe zu übernehmen haben, wenn die Friedensverhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, nämlich nicht nur beim Wiederaufbau, sondern auch um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten, das steht ja außer Frage. Aber alles, was jetzt dazu dient, diesen Krieg noch in den letzten Zügen zu verlängern, ist natürlich aus amerikanischer Sicht kontraproduktiv. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Auch bestimmte Äußerungen über die Lieferung von Waffensystemen wie Taurus beispielsweise oder ähnliches klingt in den amerikanischen Ohren völlig anders als in den Ohren der deutschen Wähler. Und ich würde dazu großer Vorsicht raten.
Besonders interessant ist ja, dass Friedrich Merz zu einer Waffenruhe aufgerufen hat, nachdem er ja eigentlich wochenlang für Tauruslieferungen trommelte. Wie beurteilen Sie Friedrich Merz und seine Äußerungen zu diesem Ukraine-Krieg? Es ist ja doch nicht ganz abwegig, dass Friedrich Merz der nächste Kanzler der Bundesrepublik sein könnte.
Also ich habe mir angewöhnt, nicht die Äußerung weder einzelner sogenannter Experten noch einzelner Politiker zu beurteilen, sondern ich versuche immer allgemein oder auch grundsätzlich zu antworten. Und da schließe ich eben Ihre Frage mit ein. Nicht, Trump hat das sehr, sehr deutlich gemacht. Ich kann das sogar zitieren hier. Ich werde mit niemandem verhandeln, der den Konflikt verlängern will. Ich werde nicht mit jemandem verhandeln, der mehr Waffen schickt. Ich werde nicht mit jemandem verhandeln, der versucht, weitere Munitionsinitiativen zu starten und so weiter. Also er ist sehr explizit. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich wörtlich so gesagt hat. Jedenfalls wird das so in den Medien berichtet. Also da muss man, jedenfalls ist der Tenor dessen, was ich eben erklärt habe, den wir auch aus Amerika hören und von Trump persönlich auch hören.
Sollte es jetzt zu einem Frieden in der Ukraine kommen, wie sieht dann diese geopolitische Lage aus? Sehen Sie da einen möglichen neuen Kalten Krieg vor uns oder kehren wir zurück auf eine Art friedliche Koexistenz? Man treibt Handel im Interessen. Auf was steuern wir zu?
Also das ist bisher noch nicht absehbar. Ich halte es für entscheidend, dass wir zwei Dinge halte ich für entscheidend. Erstens, dass wir tatsächlich die Konfliktursachen zwischen der Ukraine und Russland beseitigen. Das heißt, dass es zu einem Modus vivendi zwischen den beiden Staaten kommt, etwa in dem Sinn, wie es Henry Kissinger schon 2014 formuliert hat, die Ukraine, wenn sie wirklich wirtschaftlich gesunden soll und wenn sie politisch auch neutral und Bestand haben soll, dann darf sie eben nicht zum Vorposten der Amerikaner gegenüber Russland werden und umgekehrt nicht zum Vorposten Russlands gegenüber dem Westen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich. Wenn das gelingt, dann muss man sich vor Augen halten, dass dieser Vertragsabschluss, der Friedensschluss, die Grundlage schaffen muss für das Entstehen einer neuen europäischen Sicherheits- und Friedensordnung. Das ist mein zweiter entscheidender Punkt dabei. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann bleiben diese Spannungen bestehen zwischen Russland und dem Westen, zwischen Russland und der NATO. Sondern wir müssen zurückkehren zu einem Modus vivendi zwischen der NATO und Russland, so wie wir das auch in den 90er Jahren bis zum Anfang des 2003 etwa hatten. Das ist entscheidend. Ich würde da auch dafür plädieren, dass wenn es dazu kommt, dass andere Staaten mit einbezogen, zumindest in der letzten Phase mit einbezogen werden in diese Regelung, sage ich jetzt einmal, auf der Grundlage des Vertrages, der zwischen den beiden geschaffen ist, dass wir auch China, dass die Vereinigten Staaten auch China mit einbeziehen, mit einladen. Warum? Erstens hat China bereits vor einem Jahr, im Februar vor einem Jahr, einen sehr vernünftigen Vorschlag für die Beendigung des Krieges gemacht, hat dann im Mai nochmal einen Sechs-Punkte-Plan gemeinsam mit Brasilien vorgelegt, hat sich aber sonst doch sehr zurückhaltend verhalten in dieser durchaus komplexen und schwierigen Situation. Das heißt, wenn man China mit einbezieht, dann wird auch China ein Interesse daran haben, sich an diesem Wiederaufbau zu beteiligen. Das bedeutet, wenn China das mit absegnet, was dort letztlich verhandelt wird, wird es sehr schwierig sein für Russland, das Ganze, was dort vereinbart wird, wieder irgendwie in Frage zu stellen. Zweitens, wenn China einen erheblichen Beitrag auch zum Wiederaufbau leistet, wird auch das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine deutlich stabilisieren. Also ich halte das für einen wichtigen Punkt, zumal auch die Vereinigten Staaten haben ein Interesse daran haben, das Verhältnis zwischen China wieder zu normalisieren. Warum? Weil sie den Vertrag über die interkontinentalstrategischen Nuklearwaffen, ja, der ja am 5. Februar nächsten Jahres, also New Start meine ich jetzt, am 5. Februar nächsten Jahres auslaufen würde, wenn er nicht verlängert wird oder wenn er nicht weiter verhandelt wird. Und das muss mit Russland geschehen. Das hat also auch ist ein wichtiger Impuls für das Verhältnis zwischen beiden Staaten. Aber Trump hat schon 2020 versucht, China in diese Verhandlungen mit einzubeziehen, was damals nicht der Fall war. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bereitschaft Chinas jetzt größer ist. Zumindest wird Trump wieder versuchen, muss er versuchen, China hier mit einzubeziehen, sodass es zu einem trilateralen Abkommen kommt. Das alles in dieser Gemengelage ist sozusagen im Zentrum steht die Ukraine. Und wenn man versucht, das richtig auszutarieren, dann kann es auch zu einem Frieden kommen, der dauerhaft ist, der stabil ist und der die Voraussetzungen für eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung gründet. Das ist das eigentliche Ziel, das muss das eigentliche Ziel sein, das am Ende dieser Verhandlungen steht.
Zu dieser Friedenssicherung in der Ukraine werden hauptsächlich europäische Soldaten genannt, da werden unterschiedliche Zahlen genannt. Wie müsste dieser Frieden ganz konkret gesichert werden? Kann Europa überhaupt die dafür notwendige Anzahl an Soldaten, an Männern stellen? Wer käme da sonst noch in Frage? Stichwort China. Was, wenn die USA da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben? Da hört man immer wieder was von Rohstoffen, die sie angeblich sichern wollen für ihre geleistete Unterstützung. Wie würde diese Friedenssicherung konkret aussehen? Und vielleicht noch erste Frage, kann das Europa überhaupt rein von der Kapazität her?
Also Selenskyj sagt, Europa kann es nicht. Wäre sicherlich eine Herausforderung für Europa. Also ich würde das nicht rundheraus ablehnen, aber wäre ein gewaltiger Aufwand, vor allen Dingen über die Zeit. Es ist ja nicht nur eine kurzfristige Aktion, sondern es ist eine Aktion, die sich über einige Jahre hinziehen wird. Und die Zahlen, die dort, wir können auch mal über die Zahlen sprechen, die notwendig sind. Es ist ja, also Zelensky hat 200.000 gefordert, das halte ich für zu hoch gegriffen, aber ich würde sagen, 120, 130.000 Soldaten müssten es schon sein. Und allein das wäre für Europa eine große Herausforderung. Das Zweite, was erforderlich ist, es muss auch hier, es möglich wäre es, also die Führung wäre möglich für Europa, weil Europa die entsprechenden Kommandostrukturen einrichten könnte. Das halte ich durchaus für möglich. Aber das Ganze muss auch wie immer bei solchen militärischen Friedensmissionen eine politische Komponente haben. Sozusagen eine politische Aufsicht. Wir haben das ja gerade auf dem Balkan auch erlebt, dass das Versagen der politischen Komponente damals zu enormen Problemen führt. Also wie die hergestellt werden soll, da habe ich erhebliche Bedenken. Es kann ja nicht so sein, dass ein EU-Kommissar beispielsweise da die politische Oberaufsicht hat. Das wird niemand akzeptieren und das würde auch nicht funktionieren. Also das ist eines der Probleme. Deshalb sage ich ja, ich würde eine UN-Friedenstruppe vorziehen, auch wenn diese Nachteile hat, die auch gerade in der Frage der militärischen Kommandostruktur und in der politischen Aufsicht liegen. Aber immerhin, das wäre einfacher zu realisieren und auch zu akzeptieren. Und hier könnten auch Staaten teilnehmen, die durchaus potent sind, was die militärische Leistungsfähigkeit betrifft. Also ich denke beispielsweise an Brasilien oder Ägypten auch oder Indien. Diese Staaten verfügen über die notwendige militärische Komponente für eine Teilnahme. Und das ist immer so ein Punkt, der natürlich eine Rolle dabei spielt. Man würde in gewisser Weise auch die Vereinten Nationen aufwerten, zumal ja die Vereinigten Staaten und Russland ständige Mitglieder der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sind. Also hier wäre es dann auch möglich, aufkommende Probleme auf dieser Ebene zu lösen. Aber wie gesagt, das ist eine Variante, die ich ja schon vor längerer Zeit ins Spiel gebracht habe. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner besonders begeistert wären über eine UN-Lösung, aber wie sie das Problem der Europäer lösen wollen, das sehe ich im Augenblick auch nicht.
Roger Köppel, Chefredakteur der Weltwoche, hat ja vorgeschlagen, Trump, also Amerika, solle die Nord Stream Pipelines kaufen, diese wieder in Betrieb setzen, damit russisches Gas nach Europa gelangen kann. Er nennt sie die Pipelines for Peace, hat das auch schon Tucker Carlson und Elon Musk vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Wie denken Sie über diesen Vorschlag?
Ja, ich finde, also was jetzt Nord Stream 2 betrifft, das ist nicht so ohne weiteres zu machen. Es gibt da solche Überlegungen, aber das ist nicht so ohne weiteres zu machen. Aber auf der anderen Seite hat nach meiner Kenntnis der Friedensplan Trumps auch eine wirtschaftliche Komponente und eine energiepolitische Komponente, die gar nicht so weit entfernt sind von dem, was Herr Köppel gesagt hat. Ich kann dazu keine Details sagen, weil ich da nicht so im Stoff stehe. Aber ich denke, das spielt sicherlich eine Rolle, gerade auch die Energiefrage, die für Europa ja von enormer Bedeutung ist.
Immer weniger Bedeutung hat in diesem Konflikt eigentlich Wolodymyr Selenskyj. Es heißt, es sei unklar immer noch, ob die Ukraine überhaupt bei Verhandlungen beteiligt sein wird, was für ein Gewicht ihre Stimme hat. Selenskyj hat bei der Sicherheitskonferenz relativ deutlich gemacht, ohne NATO-Truppen bräuchte die Ukraine 1,5 Millionen Mann, um diesen Krieg weiter zu kämpfen, um Russland vielleicht sogar auch noch besiegen. Wie beurteilen Sie aktuell, fast nach 3 Jahren Krieg, diesen ukrainischen Präsidenten, seine Forderung nach 1,5 Millionen Mann? Ist das jetzt völlig überbordend, realistisch? Wie schätzen Sie das ein?
Schauen Sie sich doch die Bevölkerungszahl der Ukraine an. Dann frage ich mich, wo die herkommen sollen. Es ist ja jetzt schon extrem schwierig, die Ausfälle an der Front zu ersetzen. Also das Problem ist, dass wir von der Ukraine und speziell vom ukrainischen Präsidenten ständig andere Ideen hören. Was die Teilnahme an den Verhandlungen betrifft, das steht für mich völlig außer Frage. Werden ja Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und nichts anderes. Ja, also ist die Ukraine zu 50% an den Verhandlungen beteiligt. Beteiligt sich mit den anderen 50%. Aber er geht ja darüber hinaus und er sagt, es gibt keinen Plan, wenn es nicht ein Plan ist, der mit uns abgestimmt ist und möglichst auch mit den Europäern abgestimmt ist. Und er möchte im Grunde genommen diesen Plan so verändern, den amerikanischen Plan so verändern, noch bevor die Verhandlungen beginnen, dass er seinen eigenen Vorstellungen entspricht. Gehe davon aus, und das läuft schon lange, dass es dort Gespräche gibt, Abstimmungsgespräche zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten. Aber ich habe Zweifel, ob es gelingt, wesentliche Korrekturen an den Trump-Vorstellungen vorzunehmen. Jedenfalls Korrekturen, die dazu führen könnten, dass ein Verhandlungsergebnis nicht erfolgreich erzielt werden kann. Man muss eben immer auch sehen, es ist für Trump nicht nur extrem wichtig, diesen Krieg zu beenden und den finanziellen und materiellen Fluss in die Ukraine zu beenden, das sollen ja die Europäer machen später, sondern es ist für ihn auch extrem wichtig, dass er Erfolg hat. Und Erfolg hat er dann, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt und wenn Russland und die Ukraine einen Friedensplan vereinbaren, der tragfähig ist. Also würde ich einmal sagen, zumindest die Eckpunkte der amerikanischen Position, die sind nicht zu verändern. Aber es ist richtig, Sie deuten das ja an in Ihrer Frage, es gibt eine gewisse Distanzierung Selenskis von den Vereinigten Staaten. Die war ja in München sehr deutlich, die war mit den Händen zu greifen. Deshalb schlägt er ja vor, dass die Europäer eine europäische Armee gründen, Es ist nicht ganz klar, welches Europa er damit meint, ob er die Europäische Union meint oder Europa im weitesten Sinne oder nur die NATO-Mitgliedstaaten als sozusagen als Europäer. Und er sagt aber weiter, und das halte ich für entscheidend, wir, sagt er, wir müssen dadurch in der Lage sein, eigene Entscheidungen treffen zu können. Also er bezieht sich im Grunde genommen damit ein und sieht auch die ukrainische Armee als integralen Bestandteil einer europäischen Armee. Da gibt es also zwei Aspekte, die man betrachten muss. Die erste Frage ist natürlich, wie soll eine solche europäische Armee überhaupt aussehen? Wir haben ja viele Versuche in der Vergangenheit gesehen, zumindest eine engere Zusammenarbeit zu erreichen, eine Interoperabilität unter den Europäern zu erreichen, auch eine engere Abstimmung und Harmonisierung der Rüstung und ähnliches. Aber also einen richtigen Durchbruch haben wir nicht erzielt. Das Zweite ist, es darf hier nicht der Eindruck entstehen, dass hier eine Konkurrenzorganisation zur NATO erfolgt. Dann befördern wir natürlich jede amerikanische Überlegung, sich immer stärker aus der NATO zurückzuziehen. Also ich bin nicht der Auffassung, dass die Vereinigten Staaten ihre Mitgliedschaft aufkündigen würden. Das halte ich für völlig ausgeschlossen, denn sie haben nach wie vor Interessen, amerikanische Interessen in Europa, und dafür brauchen sie die NATO und dafür brauchen sie auch die Mitgliedschaft in der NATO. Aber das Engagement, also das, was ich vorhin etwas holperig zustande gebracht habe, das Disengagement der Amerikaner würde dadurch natürlich einen erheblichen Drive erhalten. Das muss man immer sehen. Deshalb müssen die Europäer sehr, sehr vorsichtig sein gegenüber solchen Überlegungen. Und schließlich bedeutet das ja auch, ist das aus ukrainischer Sicht sozusagen die Alternative, wäre das die Alternative zu einer NATO-Mitgliedschaft. Denn sie würde die Europäer in jeden Konflikt, künftigen Konflikt, mit Russland automatisch hineinziehen.
Wie lautet Ihre wichtigste Erkenntnis nach rund 3 Jahren Krieg in der Ukraine?
Na, es ist keine Erkenntnis, sondern ich würde sagen eine Bestätigung dessen, was ich von Anfang an gesagt habe. Und das ist der Clausewitz-Grundsatz, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik unter Beimischung anderer Mittel ist. Das heißt, ein Krieg entsteht aus politischen Gründen und er führt zu einer neuen politischen Konstellation, zu einer neuen politischen Lage. Und wenn diese Lage Bestand haben soll, muss sie zwischen den Kriegsparteien politisch verhandelt und vereinbart werden. Das bedeutet, dass der Krieg während der gesamten Zeit eine politische Komponente braucht. Das heißt, die Politik darf nicht suspendiert werden, wie wir das 3 Jahre lang getan haben, sondern die Politik muss auch während des Krieges weiter aktiv sein und muss zunächst mal versuchen, die größten Auswüchse zu verhindern, aber letzten Endes doch hinzusteuern auf ein Ergebnis, das die Interessen beider Kriegsparteien berücksichtigt und zu einem Ergebnis, das dann auch für die Zukunft Stabilität verspricht und auch von beiden Seiten als eine Lösung gesehen wird, in der die ursprünglichen Ursachen für das Entstehen des Krieges, also die politischen Ursachen, beseitigt werden. Das ist der entscheidende Punkt, den sehe ich sozusagen beispielhaft in diesem Ukraine-Krieg bestätigt. Es ist ein Grundsatz, der eigentlich für alle Kriege gilt, aber in diesem Fall ist das eine Bestätigung, wie wir sie bisher, also ich persönlich bisher nicht erlebt habe. Und ich will noch einen Satz dazu sagen. Am Ende des Ganzen muss natürlich ein militärisches Gleichgewicht bestehen, das politisch, ich habe das vorhin schon ausgeführt, ich will es nur noch mal wiederholen, politisch abgesichert werden soll, muss stabilisiert werden muss. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn dieses Gleichgewicht besteht, dann gibt es auch eine politische Situation, in der das Handeln der anderen Seite vorhersehbar ist, in der erkennbar ist, was die andere Seite vorbereitet, aber es ist auch sozusagen ein Mittel dafür, der anderen Seite zu zeigen, dass ein Angriff nicht erfolgreich sein kann. Wenn ein militärisches Gleichgewicht besteht, wird sich jeder zweimal überlegen, ob er tatsächlich einen Angriff wagt. Die Herausforderung besteht natürlich erstens daran, dieses Gleichgewicht zunächst mal herzustellen. Das haben wir nicht in Europa. Und zweitens dann auch vor allen Dingen in der Bereitschaft, das alte Denken, das alte konfrontative Denken zu überwinden. Das gilt für Russland genauso wie für die Ukraine und das gilt für alle Beteiligten eigentlich, dieses alte Denken zu überwinden und zu einer kooperativen Politik zurückzukehren, das ist der entscheidende Punkt. Also, wir haben die Chance, letzter Satz, wir haben die Chance für eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung auf der Grundlage der Charta von Paris 1990 verpasst. Das war ein großer Fehler, den wir gemacht haben. Diesmal dürfen wir die Chance, die mit einem Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine sich wieder bietet, noch einmal bietet, nicht verpassen. Ob sie ein drittes Mal dann kommt, da habe ich meine Zweifel.
Was haben Sie in den letzten 3 Jahren über die Politiker gelernt?
Ja, das ist ja, die Politiker sind ja alle verschieden. Wissen Sie, ich kann eigentlich nur über die deutsche Politik sprechen und das will ich jetzt nicht tun, denn wir haben ja Wahlkampf. Und es könnte sein, dass meine Äußerung als Eingriff sozusagen in die freie Wahl betrachtet wird. Das will ich nicht, das ist nicht meine Absicht.
Was ist, Trump hat ja unlängst gesagt, Joe Biden habe diesen Krieg provoziert, indem er die NATO ausgeweitet hat. Was ist in den letzten 3 Jahren für Sie der größte strategische Fehler des Westens?
Ja, der größte strategische Fehler des Westens ist, dass man die Chance, den Krieg zu verhindern, nicht ergriffen hat. Das war eine völlig falsche politische und militärische Lagebeurteilung. Der zweite Fehler war der, dass man die Ukraine nicht unterstützt hat bei den Friedensverhandlungen, in dem Sinne, dass man ihr geholfen hätte, ein weitgehend ausgearbeitetes Ergebnis zu akzeptieren. Das war ein großer Fehler. Der dritte Fehler war der, dass sich die Politik immer von sogenannten Experten in dem Sinne beraten hat, dass die Ukraine doch irgendwann den Krieg gewinnen wird, diese falsche Information und falsche Lagedarstellung hat ja dazu geführt, dass dieser Krieg so lange gedauert hat. Wir haben damit auch Schuld auf uns geladen als Europäer. Schuld am ukrainischen Volk. Und das, glaube ich, sollte allen Politikern, die in diesem Sinne gehandelt haben, wie ich es eben gerade als negativ beschrieben habe, eine Lehre für die Zukunft sein.
Vielleicht noch ganz kurz, mich interessiert, wie sehen Sie die Zukunft der NATO?
Ja, die NATO davon gehe ich jetzt einmal aus, wird durch das, was dieser Krieg verursacht hat und durch die Bemühungen des amerikanischen Präsidenten, einen Frieden zu erzielen, im Gegensatz zu den meisten Mitgliedstaaten der NATO, ich muss vorsichtig sein, es sind ja nicht alle so, ich nehme jetzt mal den Ministerpräsidenten Ungarns aus, der ja versucht hat, hier sozusagen einen Weg aus der Sackgasse zu finden und dafür heftig kritisiert wurde. Na, es ist tatsächlich so, dass wir uns in einer Krise befinden. Das hat das Wochenende in München deutlich gemacht. Die NATO hat sich auch übernommen, politisch übernommen, nicht militärisch übernommen, in diesem Krieg Russlands mit der Ukraine. Ich will das nicht so bewerten, wie das andere schon tun, indem sie sagen, es könnte zu einem Bruch kommen zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen NATO-Mitgliedstaaten. Nein, es ist eine Krise. Und wir haben in der NATO viele Krisen gehabt in der Vergangenheit, vom Anbeginn eigentlich, und haben sie immer überwunden. Aber es sollte auch den Handelnden, politisch Handelnden in der NATO eine Lehre sein, dass man versuchen muss, zwei Dinge immer vor Augen zu halten. Und das eine ist, dass man die Sicherheit der Mitgliedstaaten als unteilbar ansieht. Es darf keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit in der NATO geben. Und das zweite ist, dass die NATO wirklich zurückkehren muss zu ihrer eigentlichen Aufgabe. Und das ist der Schutz und die Verteidigung des Bündnisgebietes der Mitgliedstaaten, verbunden mit einer politischen Solidarität untereinander. Darf nicht dazu führen, dass es so auseinander, die Sicherheitspolitik, das Verständnis davon, so auseinanderdriftet in der NATO, wie das in den letzten Jahren der Fall war.
Letzte Frage. Warum ist in der Ukraine ein langfristiger Frieden möglich? Wo ist da Ihr Lichtblick? Wer ist Ihr Hoffnungsträger?
Ja, ein langfristiger Frieden ist immer möglich, wenn beide Seiten bereit sind, die Interessen der anderen Seite zu akzeptieren und wenn beide Seiten bereit sind, alle politischen Wege offen zu halten für den Fall, dass es tatsächlich ich will sagen, nicht einem militärischen, aber zu einem politischen Konflikt kommt. Und da ist eben das, was ja auch Trump vorhat, nämlich dass die Ukraine neutral wird, dass keine fremden Truppen auf ihrem Territorium stehen und dass sie eben nicht Mitglied der NATO wird, dass es also sozusagen die Risiken einer direkten Konfrontation zwischen der NATO und Russland verringert, wenn nicht sogar ganz ausgeschlossen werden. Das ist der entscheidende Weg dazu. Das gilt, also eine solche Lösung, die ist ja nicht nur für die Ukraine von Vorteil, sie ist natürlich auch für Europa, für die Zukunft Europas von Vorteil. Denn das Risiko in diesen 3 Jahren, dass es zu einer Ausweitung des Krieges auf ganz Europa kommt, mit der Gefahr auch einer nuklearen Eskalation, das war ja ein Risiko, das uns ständig vor Augen stand. Diese Bedrohung war ja ständig da. Und wenn ich Politiker gehört habe, die gesagt haben, ich habe keine Angst vor einem Nuklearkrieg, ich schon. Und zwar keine Angst, sondern Furcht, wäre der richtige Begriff dafür. Natürlich muss man immer das Gefährlichste, was in einer solchen Situation stehen, vor Augen haben. Nicht? Ich will nur an einem Beispiel sagen. Wir haben ja gesehen, was Nuklearwaffen anrichten können im August 1945. Bis dahin hatten wir eine Vorstellung davon, dass wir sozusagen die Welt in die Luft sprengen können. Seit August 1945 wissen wir, dass wir es können. Da ist der Beweis angetreten worden. Und wenn sich einmal die nuklearen Arsenale der nuklearen Supermächte Russlands und Amerikas anschauen, dann haben sie auch einen Eindruck davon, was damit angerichtet werden kann. Also ich will hier keine Angst schüren, wie das so schön heißt, aber jeder handelnde Politiker muss immer die möglichen Konsequenzen seines Handelns vor Augen haben. Er darf nicht sagen, das ist etwas, was nicht eintreten kann, weil ich es nicht will, dass es eintritt, sondern er muss dieses Risiko durch sein politisches Handeln ausschalten. Das ist der entscheidende Punkt. Im Übrigen,
Lieber,
Sie
ja.
haben Präsident Biden erwähnt, der hat das immer gesehen. Der hat immer gesagt, ich will einen dritten Weltkrieg verhindern. Er ist immer bis zu einer gewissen Grenze nur gegangen. Zum Schluss, in den letzten Wochen, hat er selbst diese Grenze überschritten. Das ist, muss man ihm wirklich auch die Ehre geben, das ihm zugute zu halten.
Herr Kuja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne. Alles Gute.